Die Königshose meines Vorgängers kneift verdammt am Wanst.
Das kommt eben davon, weil der immer nur ungezügelt Nein wamsen tust.
Und sein Volk will ihn sehen, den neuen König, mit oder ohne Hose.
Was geht mich das blöde Volk an?
Du musst doch auch dein Untertan zeichen, Übü. Jetzt, da du gänisch von Sachsen bist.
Der Plebs erwartet von seinem neuen Monarchen zumindest ein kleines Volksfest zu Ehren des Machtantritts.
Aber das kostet mich nur eine Menge Pfuinanzen.
Du wirst dir der edlen Spendierhosen über den dicken Arsch zerren müssen. Sonst ist es mit der schönen Macht bald auch schon wieder vorbei.
Genauso, wie man darum sagt, ist es, König Ubu.
Die sächsische Aussprache meines Namens will ich und kann ich nicht mehr dulden. Mein Ururgroßvater war Franzose. Schon mal was vom berühmten Ubu-Roi gehört?
Es war Ende des vorvorigen Jahrhunderts. Da brachte Alfred Jarry in Paris ein Monstrum auf die Theaterbühne. Das Bild eines egoistischen Spießers, der zum Rebellen wird und zum Königsmörder und dann zu einem Diktator mutiert, der an Perfidie und Brutalität den vorigen Herrscher noch übertrifft. Diese Geschichte von König Ubu, die spielt bei Jarry in einem Fantasieland, das er Polen nennt. In Ihrer Hörspielbearbeitung, Peter Eckhard Reichel, da haben Sie die Geschichte aus der fernen Vergangenheit verlegt in eine nahe Zukunft und in ein kommendes Königreich Sachsen. Warum?
Jarry hat wohl einmal selbst gesagt, Polen würde für ihn an sich überall sein, aber es sei vor allen Dingen das Land, in dem jeder lebt. Also aus diesem Grunde hatte ich mir dem halt die Freiheit erlaubt, dieses Stück in meiner neuen Fassung ganz einfach in eine nahe Zukunft zu verlegen, die ich halt auch sehr gut kenne. Denn es ist eigentlich genau genommen die Gegenwart, in der wir leben.
Es kommen ja auch viele gegenwärtige Attribute vor, von der PISA-Studie bis zu den Rufen der Menge, wir sind das Volk. War es schwer, diese gegenwärtigen Entsprechungen zu finden oder drängen sich die Ihnen auf bei der Lektüre des alten Textes?
Teilweise sind mir die Sujets richtiggehend schon lange Zeit vorher eingefallen, denn ich muss dazu sagen, diese Beschäftigung mit dem Text reicht eigentlich schon bei mir bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Dieser Kerl, dieser dicke, gemeine, aber auch zugleich feige Kerl, der korrupt ist, der erinnerte mich doch so an viele Diktatoren, aber auch an die ganz typischen Machtleute, die jetzt nicht unbedingt König sein wollen, sondern halt auch in den großen Etagen der Machtzentralen vieler Länder zu Hause sind oder sein möchten. Da gibt es auch viele Wiedererkennungswerte.
Sie sagen, Ihre Beschäftigung mit dem Stoff geht bis in die 70er des 20. Jahrhunderts zurück. Da haben Sie sich ja nicht nur mit dem Stoff beschäftigt, da haben Sie das ja auch gespielt in Aufführung einer freien Theatergruppe, die in privaten Wohnungen auftrat. Was waren das damals für Erfahrungen mit diesem Übelstück?
Wir hatten damals unsere regelmäßigen Treffpunkte. Das waren mitunter manchmal Leutchen so von 20, 30, 40 Figuren, die sich einmal in der Woche so bei Freunden trafen, die große Wohnungen hatten. Und dort haben wir dann gekocht und unsere eigenen Lesungen veranstaltet. Und eben halt eines Tages kam uns auch die Idee, eine freie Theatergruppe zu gründen. Ich glaube, eine der Initiatoren war tatsächlich das Stück Ubu, was als Reklamheft damals erschien. Seltsamerweise in der DDR wurde auch sowas verlegt. Das gehört offensichtlich mit zu diesen Absurditäten der Geschichte. Und wir waren sofort von dieser rüden Art Theater zu spielen begeistert. Das wurde dann vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal aufgeführt. Und dann gab es eine etwas unsanfte Geschichte, die uns halt auseinandersprengte. Wir wussten damals nicht, wer alles unter unserem Publikum anwesend war. Und da waren auch zwei Leute dabei, die aus beruflichen Gründen halt unsere Theateraufführung besuchten. Die Herren waren damals von der Stasi, aber nicht als solche zu erkennen, sehr gut getarnt. Das Übliche halt damals. Dann hat man uns unter Druck gesetzt, diese Geschichten zu unterlassen. Es waren einige Studenten unter unseren Schauspielern, die mussten dann tatsächlich befürchten, ihren Studienplatz aufzugeben. Und so fand an sich der erste Übü ein schnelles, trauriges Ende.
Damals war für Sie nicht abzusehen, dass Ihr Hörspiel jetzt auf 2 CDs erscheint und das im eigenen Verlag. Das ist ja nun alles andere als eine Billigproduktion, die am Laptop auf dem Küchentisch entstanden ist. Wir haben hier, ich glaube, 19 oder 20 Schauspieler. Wir haben eine kompakte Musik, eine opulente Geräuschcollage. Wir haben einen Chor. Wie haben Sie denn diese Produktion gestemmt, organisatorisch und dann auch finanziell? Es sind ja berühmte Leute bei, von Andreas Mannkopf über Hans Teuscher bis Irm Hermann.
Ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr dann dran produziert. Alleine die Sprachaufnahmen haben 3 Monate in Anspruch genommen. Aber dann, was noch viel, viel arbeitsintensiver ist, ist dann diese Postproduktion, wenn es ins Detail geht und die Feinarbeiten hergestellt werden müssen. Das ist dann sehr, sehr arbeitsintensiv, kostenintensiv, weil halt Studios sind auch sehr teuer. Finanziell kann man sowas nur reißen, wenn einem der Teufel geritten hat. Denn diese Sache ist natürlich äußerst schwierig zu kalkulieren. Freundlicherweise sind natürlich auch gute Sprecher und Schauspieler haben für relativ wenig Gage gesprochen, weil sie einfach auch von dieser Idee mit fasziniert waren. Ist mir natürlich entgegengekommen.
Ubü steht als Prototyp für den Karrieristen, für den Spießer, der sich für einen Rebellen hält. Sind diese Typen aber wirklich solche schreienden, rübelnden Witzfiguren? Machen wir es uns damit nicht ein bisschen zu einfach?
Ich habe mich schon dann doch ein bisschen an diesen klassischen Ubü orientiert. Er ist sehr ausufernd in seiner Fülle und in seinem geistigen Umfang doch eher beschränkt. Aber er ist nicht dumm. Und das wäre auch zum Beispiel ein ganz großer Fehler gewesen, würde man Ubü als reinen Machtmenschen darstellen, der nur das Negative verkörpert. Dann verliert nämlich ein Stück die Identifikationsfigur. Aus diesem Grunde habe ich versucht, diesen Ubü zum Schluss fast sogar als liebenswürdige Gestalt darzustellen. Ich glaube, in Zukunft wird es Diktatoren geben, die auch in dieser Mischung auftreten können.